Warum musste Jesus sterben? In den ersten 1000 Jahren gingen die meisten Christen davon aus, dass der Opfertod Jesu das Lösegeld war, das dem Teufel bezahlt wurde, um uns freizukaufen. Mit Jesu Tod hat Gott uns von der Macht des Todes und des Teufels befreit, freigekauft. Und das war damals gute Nachricht, Evangelium. In einer Zeit, in der man Angst hatte vor dem, was einen erdrückt, vor Tod und Teufel, war diese Botschaft frohe Botschaft. Und es gab den Menschen jemanden, für den sie den Tod Jesu verantwortlich machen können, den Teufel. Aber diese Erklärung machte den Teufel stark, ziemlich stark, und Gott ziemlich schwach. Trotzdem, das war die erste Antwort, die Christen auf die Frage gefunden haben, warum Jesus sterben musste. Jesus musste sterben, damit wir freigekauft sind von der Macht des Teufels, von der Macht des Bösen und von der Macht des Todes. Im 11. Jahrhundert, nach der Jahrtausendwende, schrieb Anselm von Canterbury sein Werk Cur Deus Homo, warum Gott Mensch wurde. Eine Schrift, und man muss heute vielleicht sogar sagen, leider, eine Schrift, die Weltruhm erfuhr. Anselm beantwortete die Frage, warum Jesus sterben musste, ganz im Kontext der feudalen mittelalterlichen Gesellschaft, im Kodex von Ehre und Schande. Er sagte, ja, Gottes Ehre wurde durch unsere Rebellion gegen ihn, wegen unserer Sünde wurde Gottes Ehre verletzt. Diese Ehre muss wiederhergestellt werden. Und dafür muss ein Preis bezahlt werden. Und dieser Preis muss an Gott, den Vater, dessen Ehre verletzt worden ist, bezahlt werden. Und zwar von einem, der ebenso göttlich war wie er. Anselm sagt also, es muss ein Ausgleich geschaffen werden, deswegen musste Jesus sterben, um Gottes Ehre wiederherzustellen. Und in einer Gesellschaft, in der das Patriarchat und der Ehrenkodex galt, hat Anselms Bild sofort kommuniziert. Darum war sein Buch auch so erfolgreich. Natürlich, wenn die Ehre des Königs, wenn die Ehre des Vaters, des Paterfamilias geschändet worden ist, musste diese Ehre wiederhergestellt werden. Menschen in diesen Gesellschaften tun alles, um den Vater, um den Paterfamilias, um das Familienoberhaupt, um den König zu besänftigen, der in seinen Reaktionen wütend, strafend oder auch manchmal gewalttätig sein kann. Und erst recht, wenn seine Ehre angegriffen wurde. Ehrenmorde heute zeugen noch von der Kraft dieser Weltvorstellung. Anselm war sich aber seiner langfristigen, zum Teil verheerenden Wirkung seines Buches nicht bewusst. Besonders Menschen, die bereits Angst vor Gott hatten oder mit Gott haderten, konnten mit diesem autoritären, patriarchalen Gottesbild zunehmend weniger anfangen. Und viele andere fragten sich, warum soll ich einen solchen wütenden, einen solchen strafenden, einen solchen gewalttätigen Gott überhaupt lieben? Warum kann ich ihm vertrauen? Jesus musste also sterben, um die Ehre des Vaters wiederherzustellen. Diese Antwort, die viele hundert Jahre lang das Christentum geprägt hat, überzeugt heute immer weniger Menschen. Schon gar nicht Menschen, die schlechte Erfahrungen mit ihrem Vater gemacht haben. Was aber sagt Jesus, warum er sterben musste? Was sagt Jesus, warum er sterben musste? Wir lesen die Antwort in einem Gleichnis, das er in einem Streitgespräch mit den Schriftgelehrten, Pharisäern und Priestern seiner Zeit den Menschen erzählt hat, in Markus 12. Daraufhin begann Jesus ihnen eine Geschichte zu erzählen. Ein Mann pflanzte einen Weinberg. Er zäunte ihn ein, grub eine Kelter. Er richtete einen Wachturm und übergab alles in die Hände von Landarbeitern und dann verreiste er. Zur Erntezeit sandte er einen Diener zu den Pächtern, um seinen Ertrag abholen zu lassen. Die Pächter aber schnappten sich den Mann, verprügelten ihn und schickten ihn mit leeren Händen zurück. Der Besitzer beauftragte noch einmal einen anderen Diener. Diesen schlugen sie noch härter und beschimpften und verjagten ihn. Da sandte der Priester, da sandte der Besitzer nochmal einen. Den brachten sie sogar um. So behandelten sie einen nach dem anderen. Die einen verprügelten sie, die anderen ermordeten sie. Schließlich war nur noch einer übrig, sein einziger geliebter Sohn. In seinem allerletzten Bemühen sandte er diesen, weil er sich dachte, vor ihm werden sie Sicherheit, mit Sicherheit Respekt haben. Doch die Pächter sahen gerade jetzt ihre Chance gekommen. Sie rieben sich gierig die Hände und sagten sich, das ist doch der Erbe. Wir brauchen ihn nur umzubringen und dann gehört das alles uns alleine. Sie ergriffen ihn, brachten ihn um und warfen die Leiche aus dem Weinberg hinaus. Was glaubt ihr wohl? Was glaubt ihr wohl? Wird der Besitzer des Weinbergs jetzt tun? Richtig, sagt Jesus. Er wird kommen und keinem von den Pächtern am Leben lassen. Und dann wird er der Sorge um seinen Weinberg anderen anvertrauen. Lies selbst in den Heiligen Schriften nach. Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, mit wie viel liebevoller Arbeit dieser Besitzer sein Stück Land bebaut hat. Er verpachtete nicht einfach nur sein Land, er pflanzte einen Weinberg, er zäunte ihn ein, er grub eine Kelter, er errichtete einen Wachturm. Er tat alles, alles, damit die Pächter es später möglichst leicht haben werden, den Weinberg zu pflegen und zu ernten. Es ist da nicht sein gutes Recht, etwas von der Ernte einzufordern, seinen Teil der Ernte einzufordern. Die Pächter aber strotzten vor Undankbarkeit. Sie schlugen, vertrieben oder töteten alle Diener des Weinbergbesitzers. Selbst vor seinem einzigen geliebten Sohn machten sie nicht Halt. Ist es da nicht nur fair und gerecht, dass er keinen von den Pächtern am Leben lässt und den anderen und den Weinberg anderen anvertraut? Vielleicht ein wenig hart, alle gleich zu töten. Aber wenn man bedenkt, wie viele 100 Chancen er den Pächtern zur Umkehr gegeben hat und wie sie die ewig lange Geduld des Weinbergbesitzers verhöhnt haben, dann ist das doch nur gerecht. Jetzt, wo sie sogar seinen Sohn getötet haben. Als die Schriftgelehrten, die Priester und Älteste Israels dieses Gleichnis gehört haben, wussten sie sofort, dass Jesus sie meinte. Der Weinberg war seit jeher ein Bild für Israel. Gott war der Weinbergbesitzer. Sie als Schriftgelehrten und Priester verstanden sich als Vertreter Gottes vor Israel. Ihnen hatte Gott diesen Weinberg anvertraut, Israel anvertraut, sein Volk anvertraut. Sie waren die Pächter, die in der ganzen Geschichte Israels nicht gerade zimperlich mit Gottes Boten, den Propheten, umgegangen sind. Und ihnen hält Jesus jetzt einen Spiegel vor den Augen, dass sie die untreuen Pächter sind. Und damit nicht genug. Jesus deutet unmissverständlich in diesem Gleichnis an, dass er der Sohn Gottes ist. Von Gott als Bote nach Israel geschickt. Und dass auch er von den Pächtern umgebracht werden wird. Und so kam es, wie es kommen musste. Es wurde Karfreitag. Warum musste Jesus sterben? Weil die Schriftgelehrten, Priester und Älteste sich von ihm bedroht fühlten. Weil sie ihre Macht über das Volk Israel nicht verlieren wollten an irgendeinen dahergelaufenen Rabbi aus Galiläa. Weil sie diese Blasphemie, dass Jesus behauptet, der Sohn Gottes zu sein, nicht einfach ungestraft stehen lassen konnten. Und weil es besser ist, wenn einer für das Volk stirbt, als dass alle leiden. Darum musste Jesus sterben. Vielleicht ganz interessant, aber was hat das mit mir heute in Niederhöchstadt zu tun? 2000 Jahre später. sehr viel. Das Gleichnis meint nämlich nicht nur die Schriftgelehrten und Pharisäer, das Gleichnis meint auch dich und mich. Der Weinbergbesitzer ist Gott. Du und ich, wir haben seinen Weinberg, unser Leben von ihm anvertraut bekommen. Wir sind seine Pächter. Wie bei seinem Weinberg im Gleichnis hat Gott sich auch bei deiner Erschaffung unendlich viel Mühe gegeben. Er pflanzte einen Weinberg, er zäunte ihn ein, er grub eine Kelter, er errichtete ein Wachtum. Mit anderen Worten, er pflanzte dich in den sicheren Leib deiner Mutter. Er gab dir eine einzigartige Persönlichkeit, die dich von anderen abgrenzte. Er schenkte dir Gaben und Fähigkeiten, die dir ermöglichten, den Ertrag deiner Arbeit zu genießen, deinen Wein zu keltern. Und er hatte immer ein wachsames Auge über dich, um dich zu beschützen. Und was machen wir, wenn Gott auf die Idee kommt, seine Pacht einzufordern, seinen Teil an unserem Leben zu verlangen? Nun, wir vergessen geflissentlich, dass wir ja nur Pächter unseres Lebens sind und nicht Besitzer unseres Lebens. Wir unterschlagen, dass Gott auch unser Leben gepflanzt, unsere Persönlichkeit schon im Mutterleib geformt, uns mit Gaben beschenkt und unser Leben beschützt hat. Wir weisen darauf hin, dass es unsere Leistung ist, dass der Weinberg so viel Früchte trägt, unser Leben, unser Erfolg, das Ergebnis unserer Arbeit. Wir streiten Gott sein Recht über unser Leben ab. Wir lachen seine Boten aus und machen uns über Jesu Botschaft lächerlich. Wir ignorieren Gottes Rechte über unser Leben. Ja, wir sagen es zwar nicht laut, oft sagen wir sogar das Gegenteil. Aber letztlich lassen wir Gott einen guten alten Mann im Himmel sein. Und Jesus kann uns in unserem Alltag gestohlen bleiben. Nein, wir haben Gott nicht eigenhändig getötet. Und doch leben wir unser Leben und verwalten wir unseren Weinberg so, als ob Gott für uns tot ist. Wir geben ihm noch nicht mal den Zehnten unseres Geldes. Geschweige denn, dass wir ihm einen Teil unseres Lebens zur Verfügung geben, das er uns anvertraut hat. Wäre es nicht nur gerecht, wenn er ein Ende mit uns macht? Wäre es nicht nur fair, wenn er ein Ende mit uns macht? Laurenz, ein Mitglied meiner kleinen Gemeinschaft, sagte am Dienstagmorgen, als wir über dieses Gleichnis gesprochen hatten, wenn er genau nachdenkt, dann wünscht er sich schon so einen gerechten und fairen Gott für seine Feinde. Aber nicht für sich selbst. Wenn er genau nachdenkt, dann wünscht er sich schon so einen gerechten und fairen Gott für seine Feinde. Aber bitte nicht für mich selbst. Wie gut. Wie gut. Wie gut, dass unser Gott nicht fair ist. Nein, unser Gott ist nicht fair. Unser Gott ist gut. Unser Gott ist nicht fair. Unser Gott ist überaus gut. Ja, die Schriftgelehrten und Priester und Pharisäer hätten damals den Tod verdient. Aber Gottes Berufung über Israel, über sein Volk hat er nie zurückgenommen. Er hat es nie bereut, dass er sein Volk Israel berufen hat. Ja, wir hätten den Tod verdient, das wäre nur fair. Aber anstatt uns zu töten, ging Jesus für uns ans Kreuz. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um meiner und um deiner Missentat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir, du und ich, Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Warum musste Jesus sterben? Weil er dich liebt. Bis in den Tod. Gott selbst tritt selbst stellvertretend für dich und für mich ein, für unsere Sünde, für uns Sünder, und trägt unsere böse Wirklichkeit, die durch uns angerichtet ist, am eigenen Leib aus. Er tut es, damit wir nicht in den Folgen unserer Schuld zugrunde gehen müssen, damit wir Gott nicht verloren gehen. Deswegen trägt er lieber selbst die Schuld, weil er nicht möchte, dass wir verloren gehen. Gottes Liebe zu dir, Gottes Liebe zu uns Menschen ist so groß, dass er lieber den größten Tod erleiden, den größten Verlust erleiden möchte, dass er lieber Karfreitag erleiden möchte, den Tod selbst erleiden möchte, damit er dich nicht verliert. Damit er dich nicht verliert. Und so ging er in den Tod, damit selbst der gottverlassenste Ort, die Hölle, nicht ohne Gott wäre. Darum ging er in den Tod, dass wir wissen, selbst wenn wir sterben, können wir nicht tiefer fallen als in seine liebende Hände, weil er da ist für uns und uns liebt. Und glaubt nicht, dass nur der Sohn am Kreuz gelitten hat, der Vater hat auch gelitten. Er hat sein Liebstes auf schrecklichste Art hingeben müssen. Gott liebt uns so sehr, dass er lieber das hinnimmt, als uns zu verlieren. Gott liebt uns so sehr, dass er lieber Karfreitag auf sich nimmt, als uns zu verlieren. Wisst ihr, in den guten Tagen meines Lebens, und die mich kennen, wissen, dass es in meinem Leben sehr viele sehr gute Tage gibt. In guten Tagen meines Lebens denke ich manchmal, Jesus, für mich wäre der ganze Aufwand nicht nötig gewesen. In solchen Tagen halte ich mich für einen recht guten Pächter, recht passablen Pächter. Ich gebe den Zehnten, meiner Zeit. Ich versuche mich an die meisten Gebote zu halten und bei den anderen hoffe ich, dass Gott mal ein Auge zudrückt. Und ich bin ein recht netter Typ, finde ich. In den guten Tagen meines Lebens muss ich auch nur einen Blick auf diese umwerfend schöne Schöpfung werfen und denke, wow Gott, all diese Blumenpracht hast du nur für mich gemacht? Wie lieb musst du mich haben? Was ist in den vielen guten Tagen meines Lebens? In den dunklen Stunden meines Lebens, und die gibt es auch, wenn ich meine Abgründe sehe, wenn ich die Schatten meiner guten Taten erahne, wenn mir jemand einen Spiegel vorhält und ich erkenne, wozu ich alles fähig bin, wenn ich eine leise Ahnung davon bekomme, welche Konsequenzen mein Verhalten für alle hat, beginnend bei den Menschen, die ich liebe, und erst recht bei den Menschen, die mir fremd sind, wenn ich lese, dass Menschen in der zweiten, dritten Welt unter meinem Konsumverhalten leiden und ich meine, es ist mein gutes Recht. In diesen dunklen Stunden meines Lebens bin ich heilfroh, dass ich einen Gott kenne, der mich trotzdem liebt. Der mich selbst dann noch liebt, wenn ich andere Menschen durch meine Taten töte. Der mich selbst dann noch liebt, wenn ich mir selbst das Leben nehme, der mich selbst dann auch liebt, wenn ich seinen Sohn töte. Diese Liebe überzeugt mich. Diese Liebe gewinnt meine Liebe. Dieser Liebe vertraue ich mich gerne an, auch im Tod. Nein, Gott ist nicht fair. Aber Gott ist gut. Und um dir und mir seine Liebe vor Augen zu malen, die bis in den Tod ging, ist er für uns gestorben. Johannes schreibt, und da er die Seinen in der Welt liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Und da er dich und mich in unserer Welt liebt, erweist er dir und mir seine Liebe bis zur Vollendung, ja bis zum Tod am Kreuz.